von seiner schriftstellerischen Fähigkeit, von seiner theologischen, dass er ein großer Theologe war, ein großer Denker war. Und Paulus beginnt seinen Brief, wie es üblich war zu seiner Zeit oder wie es üblich ist, überhaupt einen Brief zu beginnen. Wer schreibt ihn? Wer ist der Absender? Dann das nächste, wer ist der Adressat? An wen schreibe ich ihn? Und dann die Eingangsgrüße. Und die schreibt man eben vorne drauf. Oder damals war es nicht so ein Briefkuvert, sondern Briefrollen. Und da hat man oben draufgeschrieben, dass wenn man es dann zusammengerollt hat, dass man gleich außen schon sehen konnte, von wem ist es, an wen ist es. Und so auch hier beginnt Paulus den Epheserbrief mit dem Satz, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Paulus schreibt also diesen Brief an uns nicht als Privatperson, sondern als Apostel Jesu Christi. Apostel heißt Bevollmächtigter, Beauftragter. Gott hat dem Paulus den Auftrag gegeben, schreib diesen Brief. Und ich möchte, dass du das schreibst, was ich sagen möchte, dieser Gemeinde. Er ist also der, es im Auftrag von einem schreibt, aber hinter dem Brief müssen wir unbedingt Gott hören. Gott möchte uns etwas sagen. An wen schreibt er denn den Brief? An die Epheser, an die in Ephesus lebenden Heiligen. Wenn du jetzt eine Studienbibel vor dir hast, bei meiner Bibel, ist da bei Ephesus ein Sternchen. Und da heißt es dann, andere Lesart an die dortigen Heiligen und Gläubigen an Jesus Christus. Aha, wie kommt es jetzt, dass da heißt, man könnte jetzt schreiben entweder an die in Ephesus lebenden Heiligen oder an die dortigen Heiligen. In den ältesten Handschriften, die wir haben vom Epheserbrief, die sind wirklich sehr, 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 sehr alt, fehlt diese Adressat Epheser. Da fehlt einfach das, kein Wort. Und dann in späteren Handschriften im 2. Jahrhundert steht Ephesus drin. Wie kann man sich sowas erklären? Man nimmt daher an, dass dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus nicht nur an diese Gemeinde geschrieben war, sondern an mehrere Gemeinden in Kleinasien, so eine Art Rundbrief an mehrere Gemeinden. Und das ist auch recht plausibel und verständlich, wenn man bedenkt, dass es eigentlich ein sehr unpersönlicher Brief ist. Wir finden in diesem Epheserbrief keine persönlichen Grüße oder persönliche Erfahrungen. Und das ist von Paulus, die er dort mit diesen Leuten in Ephesus, mit der Gemeinde gemacht hat. Und das ist ja ungewöhnlich, weil er hatte die Gemeinde nämlich gegründet. Er hat ja von Anfang an dort gelebt und aufgearbeitet. 3 Jahre lang hat er dort gearbeitet. Und von daher müsste man das eigentlich erwarten. Aber dieser Epheserbrief war eben nicht nur an die Gemeinde Ephesus, sondern erstmal an alle Gemeinden in Kleinasien. Und zum Schluss, als er reihum dort vorgelesen worden ist, ist er dann nach Ephesus gekommen und wurde dort dann verwahrt als einer der Paulusbriefe. Und dann wurde er bekannt als der Epheserbrief. Überbracht wurde der Epheserbrief eben von einem Mitarbeiter von Paulus, von Tychikus, der eben mit diesem Brief von Rom, wo Paulus eben war, jetzt nach Kleinasien gereist ist und auf dieser Rundreise bei jeder Gemeinde, wo er einen Zwischenstopp gemacht hat, dann eben vorgelesen hat. Dieser Brief von Paulus an die Heiligen in Laodicea, an die Heiligen in Kolosse, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Klagenfurt. Dieser Brief richtet sich also an die Heiligen in Klagenfurt, an all jene, die an Jesus Christus, ihren Herrn und Heiland, glauben. Euch wünsche ich Frieden und Gottes Segen, schreibt Paulus. Wir dürfen also diesen Brief ganz, ganz persönlich nehmen. Ah ja, genau, da habe ich vergessen, Ephesus, genau. Ephesus ist, geht nicht, da sitzt eh. Und da, wo Türkei steht, das ist eben Kleinasien und da gab es 7, 8 Gemeinden und da ist er dann eben rumgereist. Aber jetzt, wenn wir sagen, er schreibt es auch an uns, da schreibt er an die Heiligen, da kann er ja wohl uns nicht gemeint haben. Also, wen meint er denn damit? Ja, wir dürfen, wenn das Wort Heilige kommt, nicht an die Bilder denken, wo so eine Untertasse oder irgendwie über dem Kopf schwebt, sondern Paulus erklärt es nämlich in diesem Satz ganz deutlich an die Heiligen, die an Jesus Christus glauben. Und das sind jetzt nicht zwei verschiedene Gruppen, das eine, die sind die Heiligen und das andere sind die, die an Jesus Christus glauben, sondern das ist ein und dieselbe Gruppe. Er erklärt das Wort Heilige. Also jeder, der hier sitzt und an Jesus Christus glaubt, dem darf ich sagen, hallo, du bist ein Heiliger. Erstaunlich, oder? Erstaunlich, kaum zu glauben, Gisbert, gell? Dass du ein Heiliger bist, ja, ja, cool, gell? Ja, ich staune über diesen Paulus, worüber Paulus staunt. Nun legt er nach diesem Absender-Adressat richtig los. Und ich staune über Paulus, worüber Paulus staunt. Paulus beginnt seinen Brief: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil haben dürfen. Und es erstaunt mich, dass er diesen Brief so anfängt. Wir müssen ja bedenken, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. So in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts ist er eben inhaftiert worden und dann nach Rom versetzt worden, verschleppt worden, um dort bei Gelegenheit, wenn der Kaiser Zeit hat, seinen Fall vor dem Kaiser ausbreiten zu können. Und der Epheserbrief ist einer von vier Gefangenenbriefen, die Paulus aus dieser Gefangenschaft heraus schreibt. Und mich staunt, dass Paulus nicht über seine missliche Lage hier schreibt. Was würden wir denn erwarten? Ich würde erst mal ein bisschen, ja, dass er schreibt, wie es ihm so geht. Ein bisschen Frust rauslassen, ein bisschen Zermürbung, ein bisschen, ja, es ist halt nicht so gemütlich im Gefängnis und das Essen ist saumäßig und der Horizont ist sehr begrenzt und die Gitter, ja, und die Tür, gerade 1,5 Meter, geht nur von außen auf und die Soldaten sind extrem brutal und die Mitgefangenen noch viel schlimmer. Und wenn ihr wüsstet, wie es hier stinkt und nichts davon, nichts schreibt er von seiner Gefangenschaft. Paulus hat sich entschieden, nicht über sich selbst zu schreiben, auf sich zu sehen, sondern auf Gott. Gepriesen sei Gott. Anstatt über sich nachzudenken, hat er über Gott nachgedacht. Und wie? Dieser Brief ist eine reichlich durchdachte Meditation über die Größe und den Segen Gottes, den er ihm, dem Paulus und allen Christen zukommen lässt. Paulus hatte viel Zeit in der Gefangenschaft und diese Zeit hat er genutzt, und das merkt man beim Bibellesen, wie sehr, wie intensiv, wie tief, wie anhaltend er nachgedacht hat, um diese Sätze so komprimiert, so inhaltsreich niederschreiben zu können. Das ist kein Brief, der so in der Schnelle eines geschäftlichen Tages abgehandelt worden ist. Dictionary raus, rein diskutieren, Sekretärin tippt es runter und weg damit. Der hat sicher Tage, Wochen, Monate daran über nachgedacht: Gott, was willst du sagen und wie soll ich es schreiben? Und wie am besten? Aus der Ruhe und aus der Besonnenheit, er ist auch nicht auf aktuelle Fragen der Gemeinde eingegangen, sondern was soll ich schreiben, was ein für alle Mal, für alle Zeiten, für alle Gemeinden Gültigkeit hat. Und Paulus sieht dabei nicht nur auf die Mauer, die 1,5 Meter vor ihm ist. Er sieht durch sie hindurch. Er sieht viel weiter. Sein Horizont geht durch die jetzige Wirklichkeit hindurch in die himmlische Realität. Und er staunt über die himmlische Realität. Er weiß, er ist nicht weltfremd. Er spürt, dass er nicht in einem Sessel und in einem Hotel sitzt, sondern am Boden in einem Gefängnis. Aber er sagt, diese andere Realität, die ist mitten hier in meiner Gegenwart da. Gepriesen sei Gott, der uns beschenkt hat mit allem nur erdenklichen, reichen Segen. Und ich finde es echt erstaunlich. Wir können uns entscheiden in jeder Situation, worüber wir nachdenken wollen. Auf uns selbst und klagen, allzu oft, allzu leicht, oder auf Gott und loben. Und dass das jetzt nichts mit Realitätsflucht oder mit Autosuggestion zu tun hat, das werde ich nachher noch erklären. Ich staune, worüber Paulus staunt. Und er staunt auch nicht über Ephesus. Paulus sitzt jetzt also in Rom im Gefängnis und denkt nach, ich schreibe den Christen in Kleinasien einen Brief über, ja, worüber denn? Und Ephesus, da habe ich die Gemeinden gegründet, die Hauptstadt. Und es wäre eigentlich leicht zu erwarten, dass er sich zurückerinnert in vergangene Zeiten. Ah, damals war es noch schön. Damals, wo ich in Ephesus war, in der Freiheit, in dieser großen, weltberühmten Stadt. Ach, waren das schöne Zeiten. Paulus staunt nicht über Ephesus. Über Ephesus wissen wir sehr gut Bescheid. Vor allem wir Österreicher, weil wir sind die Leitenden maßgeblich an dieser Ausgrabung in Ephesus beteiligt. Zurzeit nicht, weil wir ja diese Krise mit der Türkei haben. Die haben ja jetzt die Ausgrabenden zurückgeschickt. Eben so, ja, genau. Übrigens ist es die Schwester von vom Thomas Ladstätter, die Ausgrabungen leitet in Ephesus. Und also auch von Ephesus wissen wir sehr, sehr gut Bescheid. Es liegt direkt am Mittelmeer, was wir vorhin gesehen haben, und hat einen natürlichen Hafen. Und vom Hafen ging dann eine wichtige, prachtvolle Straße in die Stadt hinein. Und auch mehrere Straßen haben sich in Ephesus getroffen. Es war also wirklich ein Handelszentrum mit prachtvollen Straßen, wo dann rechts und links eben die Geschäfte waren und wo Handel getrieben worden ist. Es war eine sehr geschäftige, eine sehr große Stadt mit großen Marktplätzen, wo jede Menge Geschäfte waren, wo die Waren aus aller Welt angeboten worden sind. Ephesus war eine sehr große Stadt, 300.000 Einwohner damals. Es ist also die viertgrößte Stadt im ganzen Weltreich des Römischen Reiches gewesen. Auch die ganzen Reichen und Schönen haben dort ihren Urlaub gemacht oder eben so, wie man heute nach New York, nach Paris oder London fliegt zum Sightseeing, ist damals der Mark Antonius oder die Kleopatra nach Ephesus, um dort eben die Stadt zu besichtigen. Sie hatte eine wunderschöne, große Bibliothek, zweistöckige Bibliothek, was ganz Außergewöhnliches. Fast 10.000 Schriftrollen waren damals dort gelagert. Es gab sehr viel Bildung dort in dieser Stadt, aber nicht nur Bildung, auch eben wie es in jeder großen Stadt, Fitnessstudios, jede Menge, Bäder, Turnhallen. Dann gab es eben dieses beeindruckende große Amphitheater, ein Riesenstadion, wo eben auch dann die großen Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Und da wurden aus aller Welt eben die Tiere eingeflogen, die Löwen und die Leoparden und die Elefanten, wo dann die Gladiatoren mit denen kämpfen mussten. In diesem Amphitheater haben übrigens 50.000 Leute Platz gehabt. Also Klagenfurt, ja gut, Ephesus konnte auch schon. Hatte auch ein tolles Stadion. Und da sind dann ganz große Inszenierungen, also die Tosca oder was weiß ich, da aufgeführt worden. Musik, Theater und Veranstaltungen. Aber das größte, alles überragende Gebäude, warum die Leute auch hauptsächlich dahin sind, war dieses Gebäude. Das überragende Bauwerk war der große Tempel der Artemis. Artemis, eine Göttin, die in Ephesus verehrt worden ist, so rekonstruieren wir das aus Ausgrabungen, wie sie wohl ausgesehen haben sollte, diese Statue. Und die wurde eben in diesem Tempel verehrt. Dieser Tempel gehörte zu den 7 großen Weltwundern der damaligen Zeit. Und da hat sich Religion und Okkultismus, Glaube und Aberglaube verbunden und gingen Hand in Hand. Und mich staunt, dass Paulus nicht über Ephesus staunt. Er erinnert sich zurück aus dem Gefängnis an so eine Gegend, an eine Stadt und keine Erwähnung. Diese Bauten beeindrucken sie ihn nicht so, dass er sagt, das ist eine Zeile wert. Was ihn staunt, ist ein himmlisches Bauwerk. Ihn staunt nicht ein irdisches Bauwerk. Was Gott auf dieser Erde baut, das staunt ihn. Und damit beginnt er seinen Brief mit dem Satz: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil haben dürfen. Es staunt nicht, was Menschen gebaut haben in Ephesus, es staunt, was Gott baut in diesem Bereich, in dieser Welt. Es staunt nicht über das römische Reich, er staunt, wie Gott sein Reich baut. Er sieht nicht auf die sichtbare Realität, sondern auf die unsichtbare Realität, wie sie hineinreicht mitten in unser irdisches Dasein. Sein Horizont geht nicht nur bis zur Gefängnismauer über sein Leben, geht auch nicht nur bis nach Ephesus über die Stadt. Es geht weit darüber hinaus zu Gott in den Himmel und wie Gott vom Himmel in diese Erde hineingreift und hier sein Reich baut. Er staunt über die großartigen Taten Gottes. Und erstaunt, wie Gott ihn und alle Christen mit hineinnimmt in sein Bauwerk und einbaut in das, was Gott auf dieser Erde tut. Und wie er diese Menschen, diese Gemeinden zusammenfügt, und das werden wir später im Epheserbrief lesen, zu einem Tempel, der erstaunlicher ist, der großartiger ist, der beeindruckender ist, wie jeder Tempel der Artemis und der Diana. Aus einer falschen Richtung. Paulus staunt über Gottes Bau. Was ist das für ein Bauwerk? Ein Bauwerk, wo Gott von Ewigkeit her schon geplant hat. Jeder Architekt muss sich zuerst dahinsetzen und überlegen, wie will ich denn jetzt das angehen? Gott hat von Ewigkeit her überlegt, wie er einmal diese Welt erretten will und wie er es machen will mit Jesus Christus und was dann passieren will. Erstaunt darüber, dass Gott nicht mit irgendeiner Materie sein Reich, sein Tempel baut, sondern mit Menschen, mit einer neuen Art von Menschen. Erstaunt darüber, wie Jesus Christus der Baumeister ist und wie er alles zusammenfügt und dem Bau die Gestalt gibt. Erstaunt darüber, dass dieser Tempel weltumspannend ist, nicht nur in einem Ort in Ephesus ist, sondern überall gebaut wird. Erstaunt, dass er zwar auf dieser Erde sich realisiert, aber seinen Ursprung und seine Zukunft im Himmel hat, dass es dieser Bau eine Verbindung zwischen Erde und Himmel darstellt. Erstaunt darüber, dass er nicht nur sichtbar ist, sondern eine unsichtbare Realität darstellt. Und so freut sich Paulus von tiefstem Herzen über das, was Gott auf dieser Erde baut. Und er denkt darüber nach und er kann nicht anders, wie anzufangen: Gepriesen sei Gott. Ich lobe Gott, ich freue mich so von Herzen drüber, was Gott tut und dass ich ein Teil davon sein darf. Was für ein Geschenk. Wir loben Gott, dass er uns in Christus reich beschenkt hat, heißt es hier. Und jetzt erklärt er dieses Geschenk dreifach. Es ist ein geistliches Geschenk in aller Fülle, oder das heißt hier, mit geistlichem Segen uns reich beschenkt hat. Gott gibt gerne, sagt er. Gott gibt reichlich. Und es ist aber ein geistlichen Segen. Im Alten Testament haben die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, mehr damit gerechnet, dass Gott sie materiell, irdisch segnet. Sie haben daran festgemacht, dass Gott mit ihnen ist, indem sie Kinderreichtum hatten zum Beispiel, viele Kinder bekommen haben oder eine gute Ernte oder dass ihnen Gott Erfolg geschenkt hat in der Schlacht oder dass sie reich geworden sind überhaupt, dass sie gesund geblieben sind, dass sie ein langes Leben hatten. Ah, Gott meint es gut, weil so. Und deswegen konnten es die Freunde vom Hiob auch nicht einordnen, wenn es jetzt dem Hiob so schlecht ging. Paulus schreibt hier, ja, dieser irdische Segen ist manchmal da, manchmal nicht. Manchmal schenkt uns Gott, aber viel wichtiger, weit darüber hinaus, ist es wichtig, dass Gott uns Anteil gibt an diesem reichen geistlichen Segen. Weil dieser Segen ist nicht nur auf dieses jetzige Leben beschränkt, da fängt er an, aber er geht hinein und hinaus, worüber er nachher noch schreibt, in den Himmel hinein, vom Himmel her, in der himmlischen Welt. Er macht uns zu seinen Kindern, die sind wir jetzt schon und in Zukunft. Er vergibt uns jetzt unsere Sünden. Und das bedeutet, dass Gott uns annimmt und dass wir in alle Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Hätte Paulus von Jesus, von Gott, hauptsächlich irdischen Segen erwartet, der wäre frustriert gewesen im Gefängnis. Wie kann es mir so schlecht gehen? Was habe ich falsch gemacht? Gott, ich war doch mit dir unterwegs. Jetzt müsstest du mich doch bewahren vor Krankheit und Gefahr. Nein, aber Paulus hat mit geistlichem Segen gerechnet. Und das hat er erkannt und gesehen. Der ist da, mitten im Gefängnis. Auch wenn es mir... Trotzdem ist dieser geistliche Segen und nicht nur der Spur nach essentiell homöopathisch verteilt, sondern reich und groß und überreich bin ich hier beschenkt. Und das erfüllt sein Herz mit Freude und Dankbarkeit. Ja, wo ist denn dieser Segen? In der himmlischen Welt. Jesus Christus ist aus dem Himmel in die Erde gekommen, ist gestorben und auferstanden und sitzt jetzt wieder im Himmel. Und der ganze Segen, die ganze Fülle werden wir erst einmal erkennen im Himmel. Deswegen ist es jetzt auch noch nicht sichtbar, was dieser Segen Gottes alles beinhaltet, was das bedeutet. Aber dadurch, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind und Jesus jetzt im Himmel ist, aber noch unsichtbar, er sitzt zur Rechten Gottes, das wissen wir, das glauben wir, aber das ist noch nicht erkennbar für alle Welt, deswegen ist es auch noch nicht sichtbar, was dieser geistliche Segen alles für uns beinhaltet. Aber diese Wirklichkeit ist wahr. Es ist nur noch unsichtbar. Es ist Wahrheit, es ist Wirklichkeit, nur man kann es noch nicht sehen. Und es klingt vielleicht für den einen oder anderen, könnte es so sein, ja, dann ist es doch aber doch irgendwie nur eine Fata Morgana. Ja? Wenn es nur geistlich ist und im Himmel, dann kann ich es mir ja leicht einreden. Das kannst du ja jedem sagen. Du fühl dich gesegnet, aber spüren, darfst nicht erwarten, dass du es spüren musst. Kann ja jeder sagen, du bist gesund, aber spüren brauchst du es nicht, dass du gesund bist oder sowas. Ja? Und da sagt Paulus, nein, so ist es nicht. Das kann man sehen, spüren, erfahren, erleben, weil dieser Christus, der diesen Segen vom Himmel gebracht hat, der wurde Mensch in Fleisch und Blut. Der lebte unter uns und wir haben ihn gesehen und erkannt, dass er der Christus ist. Und es war fassbar und greifbar. Und ich übrigens habe ihn auch gesehen. Nach seiner Auferstehung hat er sich nochmal gezeigt, als dieser Auferstandene zur Rechten Gottes. Und es ist Wirklichkeit und es ist Wahrheit und es ist nicht Einbildung und Autosuggestion. Das ist Wirklichkeit, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wie erlebst du jetzt diesen geistlichen Segen? Wie kommt dieser geistliche Segen zu dir? Und da sagt Paulus, es gibt nur einen einzigen Weg, nur durch Jesus Christus. Du musst dir diesen Zugang zu diesem geistlichen Segen, zum Segen Gottes, nicht selber irgendwie suchen. Wo ist jetzt der Weg in den Himmel? Der ist nicht für den einen so, für den anderen so. Der wurde ein für alle Mal an einem Ort durch eine Person an einer Zeit eröffnet. Diese Tür in den Himmel hat einen historisch-faktischen Ort, wo die aufgegangen ist. Und es war, als die Person Jesus Christus, 33 nach Christus, in Jerusalem am Karfreitag gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Da ist diese Tür in den Himmel aufgegangen. Da ist der Vorhang im Tempel zerrissen von oben nach unten. Gott hat ihn zerrissen, nicht die Menschen. Gott hat ihn aufgerissen im Tempel. Der Zugang zu mir ist jetzt offen. Die Toten sind in der Zeit aufgestanden. Der Tod hat seine Macht verloren. Das konnte man wahrnehmen, das konnte man sehen, offensichtlich. Jesus Christus hat den Zugang in den Himmel eröffnet, aufgemacht. Und das war erfahrbar, das war sichtbar. Und das ist Realität. Und daran hält sich Paulus im Gefängnis fest. An diesem geistlichen Segen, der überreich da ist in der himmlischen Welt. Jetzt ist es interessant, dass er sagt, in Christus. Der ist uns gegeben in Christus. Und das ist jetzt im Deutschen ein bisschen tricky, weil es sich so schwer zu übersetzen lässt. Es heißt, wir lesen es im Deutschen, weil es ist, ja, Sprache ist manchmal kompliziert, durch Christus. Ja, dieser geistliche Segen kommt durch Christus. Aber wenn geistlicher Segen durch Christus zu uns kommt, dann könnte das so aussehen, also mein großes Idol im Herr der Ringe, ja, Aragorn, der Legolas meine ich, ja genau, Legolas. Also wenn der geistliche Segen durch Christus kommt, dann kommt der Segen Gottes aus dem Himmel durch Christus vom Himmel zu uns herunter, ja, und das sind wir und wir werden jetzt mit seinem Segen überschüttet, ja. Das meint Paulus hier jetzt nicht, ja. Er sagt auch nicht, dieser geistliche Segen kommt dadurch, indem wir an Jesus Christus glauben, ja, dass wir jetzt zu Jesus Christus kommen und uns möglichst fest an ihn festhalten. Und je fester wir uns festhalten, umso mehr Segen haben wir. Und wir verlieren mal den Halt. Sondern, ja genau, also dass wir zu ihm kommen und uns jetzt möglichst fest mit allen vier Gliedmaßen an ihm festhalten. Sondern eigentlich sagt Paulus, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in Christus. Dass wir in Christus hinein uns eintauchen. So, jetzt geht er nicht ganz rein. So, okay. So. So.
Nochmal hoch.
Jetzt ist er richtig gesegnet. Erinnert euch das Bild an irgendwas? An die Taufe. Aha. In Christus. Hineingetauft in Jesus Christus. Die Fülle des geistlichen Segens, müsste größer sein, ja, okay. In Christus steht uns die Fülle des geistlichen Segens zur Verfügung. Und so empfindet sich Paulus. Nicht als Krampf, ich muss jetzt den Segen Gottes runterbeten oder festhalten oder sowas. Ich darf in Christus ruhen. Und in ihm ist die Fülle des ganzen himmlischen Segens um mich, in mir, bei mir und da. Und das erfüllt ihn mit Freude, mit Dankbarkeit. Gepriesen sei Gott, gelobt und Dank sei Gott. Und dann fängt er einen Satz an. Dieser Satz, den wir jetzt hier gelesen haben, der Vers 3, es ist nur der erste Satz. Im Deutschen brauchen wir 20 Sätze. Im Griechischen, wo Paulus schreibt, ist das ein einziger Satz. Der ganze Abschnitt 3 bis 14 ist eigentlich nur ein Satz, nur ein Lobpreis. Weil er fängt an, Gott zu loben, was er getan hat, und er findet keinen Punkt mehr. Da setzt alle Grammatik aus bei ihm, ja, und er schreibt weiter. Und der Satz ist so komplex und so intensiv und so voll mit Fülle an Weisheit und Theologie, wo er die großartigen Heilstaten Gottes bestaunt und von einem Staunen ins nächste Staunen kommt und ins nächste und nächste und er komplettes Griechische vergisst und was Neues erfindet. Er sprudelt über, ist atemlos und boah, und das und das und das und das. Und ist so erfüllt von diesem geistlichen Segen. Mitten im Gefängnis? Ist das nicht zum Staunen? Worüber staunst du? Oder klagst du? Weil du nur bis zu deiner Mauer siehst? Oder weil du dir erträumst, mal große Städte kennenzulernen, wo du noch nicht warst, um staunen zu können? Oder hat uns Gott nicht was viel Erstaunlicheres geschenkt, worüber es sich lohnt zu staunen? Paulus kannte das wirkliche Leben. Er schreibt woanders, unter Tränen habe ich Tag und Nacht bei euch in Ephesus gearbeitet. Es war kein Spaziergang, das war nicht einfach. Gemeindeleben mit anderen Christen, oh ja, der Alltag. Aber er sagt, diese andere geistliche Realität gibt es dennoch und die ist da und die ist wahr. Und diese Predigtserie, wenn wir jetzt den Epheserbrief lesen miteinander, dann wünsche ich mir das, dass wir neu staunen lernen über Gott, über seine Größe, über seine Einzigartigkeit, neu staunen lernen über Jesus, neu staunen lernen auch über die Gemeinde, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir neu fasziniert sind. Es ist nur zu leicht, im Alltag frustriert zu sein, enttäuscht zu werden, natürlich. Die Situationen in der Firma, in der Familie, auch in der Gemeinde sind nicht immer leicht und einfach. Und es ist leicht, sich zurückzuziehen und zu sagen, es trifft nicht meine Erwartungen, das ist nicht so, wie es sein könnte und müsste und ich ziehe mich zurück. Aber Paulus zeigt uns hier einen anderen Weg. Ja, ich muss das nicht leugnen, es ist Realität. Aber das andere stimmt trotzdem. Der lebendige Gott nimmt mich in sein Bauwerk, in sein Programm, wie er Himmel auf Erden verwirklicht und baut und uns mit wieder in den Himmel nimmt. Und er nimmt mich hinein in seinen geistlichen Segen. Und da kann ich mich doch nicht ausklinken. Außerhalb dieses Mords, Programm und Bau vom Reich Gottes. Da gehöre ich doch dazu. Egal, ob es gerade lustig ist oder nicht. Dieses großartige Projekt, wo Gott plant, da muss ich doch ein Teil davon sein. Und Gott hat auch dich überreich beschenkt, dass in jeder Situation du auch fähig bist, Gott zu loben für diesen geistlichen, reichen Segen, den du hast in Jesus Christus. Und so möchte ich uns einladen, jetzt miteinander eine Lobpreiszeit zu haben, Gott zu loben für das, was er ist. Das ist Lobpreis. Dass wir uns erinnern, was hat Gott getan? Und uns darüber freuen und vor Freude wieder zu Gott zurückkommen und sagen, danke für dieses Geschenk. Ich freue mich drüber. Das ist Lobpreis. Und vielleicht möchtest du heute noch einen Spaziergang tun oder vielleicht möchtest du auch, wie Paulus, dich mal hinsetzen und einen Brief schreiben, einen Brief an Gott, wo du anfängst, darüber staune ich und freue mich, dass du mich reich beschenkt hast. Vielleicht möchtest du nicht unbedingt einen Epheserbrief schreiben, aber für dich einen Dankesbrief an den lebendigen Gott. Und dass Gott unser Herz immer wieder neu erfüllt mit seinem reichen Segen, darum möchte ich jetzt beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, bitte weite unseren Horizont, dass wir lernen, immer wieder auch von uns selber abzusehen und nur diese Realität zu sehen. Bewahre uns auch über Dinge, die vergänglich sind, uns zu sehr aufzuregen oder zu freuen. Schenk uns diesen Horizont, den Paulus hatte, den geistlichen Segen immer wieder neu zu erkennen, so sehr, dass er unser Herz beflügelt und reich macht und uns Freude und Kraft gibt. Ja, ich freue mich einmal, alles sehen zu dürfen, was dieser Segen beinhaltet, wo du jetzt schon bist beim himmlischen Vater und wie dieses Festmahl sein wird in deiner Gegenwart. Aber auch jetzt schon möchte ich mein Leben aus dieser Perspektive heraus leben und möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du uns hineinnimmst in dein Wirken mitten auf dieser Erde, in dein großartiges Bauwerk. Erfülle uns immer wieder neu, auch mit der Freude an der Gemeinde, an der Gemeinschaft mit anderen Christen, die du ebenso hineingenommen hast. Dass wir aus der Freude heraus, die Freude am Herrn ist eure Stärke, leben können. Amen. Ihr dürft stehen bleiben, weil wir jetzt Lobpreis